Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ihr habt es schon gehört, es soll heute um Berufung gehen. Und Berufung ist ja so ein spannendes Thema, was man zum einen erstmal so hinschiebt für jemanden, der Gott noch nicht kennt, oder für jemanden, der vielleicht gerade ganz jung ist. Ich glaube aber, dass Berufung, nämlich Gottes Auftrag, sein Evangelium, seine gute Botschaft zu empfangen, zu spüren und zu begreifen und auch weiterzugeben, jeden Einzelnen von uns betrifft. Ob ganz jung oder ganz alt, ganz frisch dabei, Jesus kennengelernt oder Jahrzehnte mit ihm unterwegs oder vielleicht gerade so am Fragen und am Suchen, wer er ist. Ob man schon irgendwie festes Mitglied in einer Gemeinde ist oder gerade am Entdecken ist, was Gemeinschaft bedeutet. Unabhängig davon, in welcher Lebenssituation man steht. Ich glaube, Berufung betrifft uns alle immer und immer wieder. Und es geht schon echt früh los mit dem Thema Berufung. Was soll ich mal sein? Wer will ich mal werden? Im Kindergarten will ich Feuerwehrmann werden oder Feuerwehrfrau. Müllmann gibt's auch, da ist es noch mega attraktiv, weil das so große Maschinen sind. Landwirt ist bei uns noch irgendwie heiß, so am Wunsch. Lehrer, Tierarzt. Was will ich mal werden, wenn ich groß bin? Wozu bin ich berufen? Wenn man es dann irgendwann geschafft hat und die Schule so auf der Zielgeraden ist, dann fragt man sich auch, zu was bin ich eigentlich berufen? Was soll ich mal machen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Und ich weiß nicht, ob uns das alles bewusst ist oder uns allen bewusst ist. Ich habe mal ein paar Statistiken nachgegoogelt. Letztes Wintersemester 2022, wenn man sich überlegt hat, was will ich mal werden, was ist meine Berufung, musste man sich allein in Deutschland zwischen 9.648 Bachelorstudiengängen entscheiden. Fast 10.000 Studiengänge. Was davon soll ich machen? Und wenn ich vielleicht nicht so studieren möchte, sondern Handwerk erlernen möchte, müsstest du zwischen 326 Ausbildungsberufen entscheiden. Boah, was soll ich werden? Zu was bin ich berufen? Hast du dich dann entschieden und bist irgendwie unterwegs, hast die Ausbildung, dein Studium hinter dir, die ersten Berufsjahre, dann fragst du dich auch immer wieder, bin ich noch am richtigen Platz? Ist das meine Berufung? Ist es das, was Gott von mir möchte? Das, wo ich meine Gaben zum Segen für andere einsetzen kann? Und dann kämpfst du dich vielleicht durch und dann hast du schon einige Jahre, Jahrzehnte auf dem Buckel und dann stellst du fest, dass die Kräfte vielleicht schwinden und dann stellst du wieder dieselbe Frage nach den Prioritäten. Was muss ich lassen? Was kann ich tun? Gott, wozu hast du mich berufen? Und Berufung hat auch mit den ganz Alten unter uns zu tun und denen, die es noch nicht sein wollen, aber werden. Wenn man dann das Berufsleben hinter sich gebracht hat und es einfach abschließt, dann hat man es auch nicht so richtig geschafft. Dann fragt man sich schon wieder, Gott, wozu möchtest du mich gebrauchen? Was ist mein Auftrag? Was sind meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten? Zu was möchtest du mich gebrauchen? Zu was bist du berufen? Bist du dir dessen bewusst? Lebst du es? Packst du es an? Oder suchst du noch? Diese Bekehrungsgeschichte, diese Berufungsgeschichte von Paulus ist eine ganz schön spannende Geschichte. Und wir haben die längste Version heute gehört. Und das ist insofern eine spannende Geschichte, weil sie uns neben Apostelgeschichte 9 in der Apostelgeschichte noch an zwei weiteren Stellen berichtet wird, etwas kürzer, und sogar ein viertes Mal im Galaterbrief. Irgendwie ist diese Begegnung mit Gott ganz wichtig und ich glaube, wir können einiges davon lernen, nämlich was Gott mit uns vorhat, wie er uns beruft und wie wir dieser Berufung irgendwie gerecht werden, indem wir sie anpacken, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und ich wünsche mir einfach, dass Gott uns heute ermutigt, da wo du unterwegs bist, deine Berufung, dein Platz, deine Aufgabe ganz konkret für dich individuell heute bestätigt wird und vielleicht da, wo du suchst, ein neues Feld sich öffnet und Gott dir zeigt, wo er dich gebrauchen möchte. Diese Berufung von Saulus, von Paulus, rede ich jetzt einfach mal von Paulus. Also Saulus wird zu Paulus, die Berufung des Paulus. Ist eine grandiose Geschichte und zugleich eine Geschichte voller Ironie. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst geworden ist, wenn ihr sie mal gelesen habt oder heute gehört habt, aber Gott ist manchmal ganz schön schräg, indem er Sachen, wie er Sachen anpackt, wie er Menschen bewegt und was er mit uns Menschen macht. Paulus ist der größte Verfolger dieser neuen, jungen Gemeinde Jesu. Er ist voller Eifer unterwegs und möchte sein israelitisches Reich verteidigen, seine Religion bewahren und kämpft gegen diese neue Sekte in seinen Augen. Und ausgerechnet diesen größten Verfolger sucht Gott sich aus, um den größten oder den ersten größten, wichtigsten Theologen und Missionar auf den Weg zu bereiten. Und Paulus wird das, aus dem größten Verfolger, der erste große Theologe und Missionar, den Gott gebraucht, um diese junge Gemeinde auf den Weg zu bringen. Im Alten Testament lernen wir einen Gott kennen, der ohne aufzuhören immer und immer wieder seinem Volk Israel den Weg bereitet, ihnen immer und immer wieder verzeiht, sie immer wieder auf den Weg begibt, immer wieder treu an ihrer Seite steht, unzählige Male. Hier an dieser Stelle reicht eine einzige Begegnung aus, die Paulus komplett verändert. Eine einzige Begegnung, ein einziger Augenblick, der das Leben von ihm radikal verändert. Dieser eine Begegnung löst etwas aus, was auch mit seinem Umfeld macht. Der Paulus, der einen gehobenen Stand hat, den höchsten Stand, religiös den höchsten Stand, wissenstechnisch den höchsten Stand hat, da kommen wir noch dazu, der wird wie ein kleines Kind an die Hand genommen und muss nach Damaskus geführt werden. Der, der den Weg weiß, der den anderen eigentlich gebietet und sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, muss wie ein kleines Kind an der Hand geführt werden. Er selbst, der diese Christen verfolgt, wird später selbst dafür einen hohen Preis zahlen müssen, dass er Jesus nachfolgt. Aus einem Verfolger wird jemand, der selbst verfolgt wird. Und dann spitzt es Gott irgendwie nochmal zu. Paulus verfolgt diese Gemeinde in Jerusalem, jetzt macht er sich auf den Weg nach Damaskus und es hat sich rumgesprochen und ausgerechnet die, die er verfolgt, die, die um ihr Leben bangen, die werden gebraucht, um Paulus wieder gesund zu machen, ihm die Hände aufzulegen, ihn aufzunehmen. Feindesliebe, wie Gott sie nur kennt. Diese Berufungsgeschichte hat es irgendwie in sich. Ein Mensch, der so von Gott gebraucht wird, dass wir es gar nicht so richtig begreifen können. Ich möchte an zwei Punkten das auf uns übertragen. Wie beruft Gott und was macht das mit uns? Wie beruft Gott? Ich lese uns nochmal zwei Verse vor. Als er, Paulus, Saulus, nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Kennst du das auch, dass wenn es um Berufung geht, dass es echt richtig gute Kurse gibt, Material, Workshops, Seminare, in denen man seiner Berufung nachkommt und sie rausfindet? Oder dass man diese Stelle in der Bibel immer und immer wieder liest und Gott fragt und betet, was möchtest du mit mir tun, Gott, wozu hast du mich berufen? Also ich kenne das und das hilft total, keine Frage. Und gleichzeitig dürfen wir an dieser Stelle feststellen, dass das genau andersrum ist. Paulus fragt nicht, Gott, was möchtest du mit mir tun? Paulus ist schon genau da auf dem Weg, was er denkt, was er tun soll. Und ausgerechnet da begegnet Gott und stellt sich ihm in den Weg. Wortwörtlich. Den ersten Schritt macht also nicht Paulus, machst nicht du, wenn du nach Berufung fragst, sondern macht Gott selbst. Er gibt sich zu erkennen, ohne dass wir es uns verdient oder erarbeitet haben oder als Belohnung sogar empfangen können. Gott ist es, der handelt und der sich zu erkennen gibt. Und wenn wir so die ganzen anderen Berufungsgeschichten, weil es ist ja nur eine einzige in der ganzen Bibel, wenn wir uns die ganzen anderen anschauen, könnte man das tatsächlich auch übertragen und feststellen, dass immer Gott der Erste ist, der handelt, der sich zu erkennen gibt, der sich zeigt und der beruft. Ganz egal, welche Personen das sind. Ist das Jesaja, Jeremia, Mose, Abraham, Samuel, Jona ganz eindrücklich oder auch die Jünger im Neuen Testament. Gott ist es, der sich ihnen in den Weg stellt um bei ihnen zu sein. Und wie er sich ihnen zeigt, das ist oft gar nicht das Problem. Wenn wir in der Bibel Berufungen anschauen, dann stellen wir fest, dass es gar nicht darum geht, dass man sie verpassen könnte, dass man sie überhören könnte oder übersehen könnte oder missverstehen könnte. Das ist gar nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass diese Berufungsgeschichten gar nicht angenommen werden wollen. Mose, Gott begegnet ihm ganz eindrücklich durch den brennenden Dornbusch. Was antwortet Mose? Er weiß gar nicht, wer er ist und versucht das von sich wegzuschieben und sagt, wer bin ich? Wer bin ich überhaupt, dass ich von dir berufen werde? Gideon wird von Gott berufen, beauftragt, ausgesandt. Wie reagiert er? Ich bin viel zu jung. Das kann ich nicht. Das ist der falsche Auftrag für mich. Ich möchte gern was anderes machen. Jesaja wird berufen. Er sagt auch, ich bin viel zu jung und meine Familie, meine Ehe, ich selbst, ich bin viel zu unwürdig, um deinem Auftrag gerecht zu werden. Lass mich lieber, mach das mit jemand anderem. Oder Jona, der von Gott ganz eindeutig berufen, beauftragt, ausgesandt wird. Und Jona entscheidet sich gegen diese Berufung, weil sie ihm nicht passt, weil sie Angst, Sorge, Unsicherheit auslöst. Was wäre also, wenn Gott heute uns auch so berufen würde, wie er es schon in der Bibel tut? Also wir nicht Angst haben müssten, dass wir es übersehen oder überhören, sondern dass wir eher damit auch kämpfen, wie all die anderen, ob wir es annehmen wollen oder nicht. Was wäre, wenn es also gar nicht darum gehen würde, dass wir den ersten Schritt machen müssen, irgendwas zu tun, zu leisten hätten, sondern uns von Gott beschenken lassen, weil er für dich einen Auftrag hat, weil du, so wie du bist, heute, hier und jetzt, genau für ihn entscheidend in seinem Reich bist. Berufungen sind individuell und einzigartig, weil sie mit dem eigenen Herzen etwas zu tun haben. Und doch versuche ich, das mal ein bisschen zu sortieren, weil ganz spannend ist ja die Frage, wie beruft Gott? Und eine Möglichkeit ist ja tatsächlich, so wie wir es hier bei Paulus gesehen haben und bei Mose ganz eindeutig ist, Gott beruft durch Gottes Begegnungen. Also er zeigt sich wirklich, er ist spürbar, erfahrbar, hörbar, sehbar, irgendwie empfindbar. Jesaja, Jeremia, Mose am brennenden Dornbusch, hier bei Paulus, Gott zeigt sich. Aber Gott beruft auch anders. Er beruft durch Menschen, die durch den Heiligen Geist erfüllt sind. Gott bezieht dich und mich ein, um andere Menschen zu berufen. Das können wir zum Beispiel am Beispiel von Timotheus, Johannes Markus oder Barnabas sehen. Einzelne Menschen, durch den Heiligen Geist geleitet, berufen andere. Und nicht zuletzt beruft Gemeinde im Neuen Testament. Silas und Barnabas werden berufen und ausgesandt, um den Auftrag Gottes anzunehmen. Und ein letzter Punkt, der sich durchmischt, und es lässt sich nicht alles so trennen, aber ich glaube, ganz entscheidend ist, und da werde ich nochmal am Ende drauf zurückkommen, Gott beruft durch den Prozess der Nachfolge, durch den Weg der Nachfolge. Berufung ist nicht so ein einmaliges Ereignis, was wir so bei Paulus den Eindruck haben, eine Lichterscheinung, ein Sturz vom Pferd, 3 Tage später Taufe und es ist erledigt. Nein, das ist erst der Anfang. Wir erfahren, wie Gott uns beruft, indem wir uns auf den Weg machen, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und das können wir am Beispiel der Jünger sehen, die mit Jesus unterwegs waren, jeden Tag aufs Neue ihre Berufung lernen mussten anzunehmen. Was wäre also, wenn Gott tatsächlich in unseren Lebensabschnitten, in unterschiedlichen Situationen, in denen wir uns befinden und doch gemeinsam zusammengestellt werden, nichts tun müssten, außer auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen? Als ob das nicht schon das meiste ist, oder? Aber wir müssten keine Vorleistung bringen. Wir müssten uns nicht etwas gegenseitig beweisen. Wir müssten uns nicht vergleichen, sondern dürften einfach gemeinsam auf ihn hören. Denn er beauftragt uns. Gott beruft uns so, wie wir sind. Diese Redewendung vom Saulus zum Paulus. Ich weiß nicht, was sie mit dir macht. Mich fordert sie ganz schön heraus. Muss ich mich um 180 Grad drehen und wenden? Dann bin ich ja eigentlich wieder genau da, wo ich war, denke ich. Aber muss ich alles ablegen und ein neuer Wladimir werden, wenn Gott mich beruft? Alles anders tun, als ich es vorher getan habe? Ja, es gibt Sachen in meinem Leben, die muss ich ablegen, keine Frage. Dinge in meinem Herzen, in meinem Verhalten, in meinem Nichtlieben, in meinem Groll, das darf ich ablegen, da darf ich mich verändern lassen. Aber so ganz komplett, dass ich ein neuer Mensch werde? Wenn wir Paulus anschauen, dann stellen wir fest, dass aus einem Verfolger ein Weltveränderer wird im positiven Sinne. Aber ist Paulus wirklich jemand ganz Neues, ganz anderes geworden, als er vorher war? Ist es wirklich eine 180-Grad-Wende? Nehmen wir mal diese zwei Perspektiven ein. Wer war Paulus vor seiner Berufung und wer war er nach seiner Berufung? Und das können wir vielleicht auf uns übertragen. Wer bist du und was davon möchte Gott gebrauchen? Wer war Paulus vor seiner Berufung? Als erstes war er Theologe und Lehrer durch und durch. Aus Tarsus kommt er, einer Handels- und Bildungsstätte oder einem Zentrum besser gesagt. Er hat die beste Ausbildung genossen, die es gab. Er war die Elite der Elite. Er war der Gelehrteste von den Gelehrtesten. Er hat das sich angeeignet, was wichtig war, um Theologe und Lehrer zu sein. Und er hatte es geschafft. Wer war Paulus noch? Er war ein Stratege durch und durch. Das, was er gelernt hat, das, wo er sich hat ausbilden lassen, das setzte er strategisch ein. Sein aktueller Kampf war, Irrlehren zu vermeiden und zu bekämpfen, damit die Lehre aus dem Alten Testament, aus den Büchern Mose, durchgesetzt wird und nicht verweicht wird. Also kämpfte er dafür. Er verfolgte Sekten und Irrlehrer, er setzte alles dafür ein, aber er ging strategisch vor. Er holte sich Genehmigungen aus Jerusalem, die er in Damaskus vorzeigen konnte, um ja sein Ziel zu erreichen. Er ging nicht einfach blauäugig drauf los, sondern sah das große Ganze. Wer war Paulus noch? Er war ein Eiferer voller Leidenschaft. Er kämpfte mit seinem ganzen Leben für diesen Auftrag. So leidenschaftlich, dass er auf eine Beziehung, auf eine Ehe, auf Kinder verzichtete. So leidenschaftlich, dass er sein ganzes Leben für diesen Dienst stellte und voller Leidenschaft so brannte, dass er sogar dabei zusehen konnte, wie andere gesteinigt und getötet wurden, weil sie eben gegen seine Religion kämpften. Paulus war nicht nur ein Stratege, er war auch so weit gestrickt, dass er seine Kontakte und seine Beziehungen nutzte, um ans Ziel zu kommen. Er war römischer Staatsbürger, er war Jude und das nutzte er geschickt, um an sein Ziel zu kommen. Und ja, an dieser Stelle bekämpfte er diese junge Gemeinde, mit dem wir heute noch lernen können. Er ging in die großen Zentren und in die großen Städte, gründete Gemeinde, begleitete sie und zog weiter in die nächste große Stätte und hinterließ den Auftrag, geht in euer Umfeld, in die Dörfer, gründet dort Gemeinden, gebt das weiter, was ihr erlebt habt. Gott ist für alle da. Mit Strategie und mit seinen Kontakten und seiner Stellung. Er nutzte es sehr gewiss aus, dass er Jude und Römer war, dass er damit spielen konnte, dass er Anerkennung, dass er einen Status hatte. Er war ein Wanderer zwischen diesen Welten und nutzte das aus, um das Evangelium weiterzugeben. Und er blieb ein Eiferer voller Leidenschaft durch und durch. So leidenschaftlich, dass das, was ihm hier angekündigt wurde, er auch durchgesetzt hat. Ganz selbst erleben musste, was es bedeutet, für Christus durch und durch zu brennen, nicht nur an den schönen Sommertagen, sondern dann, wenn man angefochten und verfolgt wird. Er selbst wurde verfolgt, wurde versucht, dass er gesteinigt wurde und musste am Ende sogar tatsächlich für Jesus sterben. Also irgendwie ist es derselbe Typ Paulus, der immer noch der war, wie ihn Gott gemacht hat. Ja, eine 180-Grad-Wende, weil grundlegend seine Orientierung sich geändert hat. Dass er Jesus fragte, dass er an ihm ausmachte, wo er hin soll und was er tun soll, wie er es tun soll. Aber weniger das Tun und das Machen, sondern wer er ist, war das Spannende bei Jesus. Gott wollte ihn gebrauchen, so wie er ihn gemacht hat. Hier wird es als Werkzeug, als Wasserschale beschrieben in diesem Text, dass Gott ihn so gebraucht hat, wie er war, um das weiterzugeben, was Jesus wichtig geworden ist. Gott beruft und gebraucht also das, was wir schon längst können, was er in uns angelegt hat. Stell dir vor, Gott beruft dich mit all deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du dir in deinem Leben angeeignet hast, für sein Evangelium. Und er beruft dich mit all den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du noch gar nicht entdeckt hast. Nicht nur, wenn du jung bist, sondern vielleicht gerade auch der Zielgeraden bist. Gott legt in dich etwas hinein, was er gebrauchen möchte. Und damit meine ich nicht nur all das Schöne und das Gute, sondern auch all das Schwache und das Gebrechliche. All die Narben, die wir so in unserem Leben uns aneignen oder uns angeeignet werden, all das möchte Gott gebrauchen. Er möchte in einer kaputten und schwachen Welt für die Schwachen da sein. Und wir sind es. Wir dürfen es sein. Er möchte dich so gebrauchen, wie du bist. Wie beruft Gott? Er beruft uns so, wie wir sind. Zwei letzte Gedanken. Wie erkenne ich denn, wer ich bin und was in mir ist, was Gott gebrauchen möchte? Wie werde ich für das bereit, was noch nicht in mir ist und was Gott mir schenken möchte? Berufung ist untrennbar mit Nachfolge verknüpft. Ich habe es vorhin schon so angedeutet, dieser eine Moment, wo Paulus vom Pferd oder von einem Esel, von irgendeinem Reittier fällt und geblendet ist, das ist ein besonderer Augenblick und gleichzeitig erst der Anfang. Gott gestaltet die Welt mit Paulus, indem er sich mit ihm auf den Weg macht. Das Evangelium verändert ihn erst in der Nachfolge. Erst auf dem Weg lernen vielleicht auch wir, wer Gott wirklich ist, wie wir ihm vertrauen können, erst dann, wenn Vertrauen bröckelt. Erst auf dem Weg lernen wir vielleicht auch, was Vergebung bedeutet, wenn wir es lernen, uns gegenseitig zu vergeben und anderen zu vergeben. Vielleicht lernen wir es erst auf dem Weg, was es bedeutet, einander zu lieben und sich lieben zu lassen. Paulus, Mose, Abraham, Jona, alle lernen es auf dem Weg. Wo bist du mit Gott und mit Menschen unterwegs? Und nein, Nachfolge ist kein Selbstläufer. Nur weil man sich für Jesus entschieden hat, ist es nicht geschaukelt. Diese Nachfolge ist angefochten und umkämpft, weil unser Innerstes dagegen kämpft, weil unser Äußeres dagegen kämpft. Nachfolge braucht das Miteinander. Wir fallen oft auf die Nase, rappeln uns wieder auf und Gott stellt uns miteinander zusammen. Wo bist du auf dem Weg? Wo könntest du dich auf dem Weg machen? Wen stellt Gott dir an die Seite? Und wem darfst du zur Seite stehen? Und mein letzter Gedanke, Berufung und Nachfolge, das braucht Zeit. Mir geht's nicht schnell genug, vielleicht dir auch, aber Berufung braucht Zeit. Das Miteinander braucht Zeit. Mein Herz verändert sich mit der Zeit. Mein Verstand lernt erst mit der Zeit. Und haltet euch fest, Paulus hat auch Zeit gebraucht. Von diesem Augenblick in Damaskus, diesen besonderen Augenblick, bis er wieder sehen konnte, bis er das Fasten wieder aufgehört hat, bis er sich hat taufen lassen. Von diesem einen Augenblick bis zu dem Augenblick, als er nach Jerusalem als ein Jünger Jesu zurückgekehrt ist und von dort auf zur ersten Missionsreise aufgebrochen ist, hat es Zeit gebraucht. Wir wissen es nicht genau, er beschreibt es nicht, er deutet es nur an. Im Galaterbrief, wo er von seiner Berufung erzählt, spricht er von einer Zeitdauer von 14 Jahren. 14 Jahre hat es zwischen Damaskus und Jerusalem gebraucht. Was wäre, wenn auch du Zeit brauchst? Vielleicht nicht 14 Jahre, vielleicht 20, vielleicht aber auch nur ein Jahr. Vielleicht durch ein Wunder am selben Tag. Aber Zeit ist irgendwie entscheidend, sich auf den Weg zu machen, Nachfolge zu lernen, Berufung zu leben. Und diese 14 Jahre hat er ja nicht einfach mit Däumchendrehen verbracht. Er hat sofort losgelegt. Das, was er erfahren hat, hat er weitergegeben. Das, was ihn verändert hat, hat Zeit gebraucht. Wo brauchst du für deine Berufung heute Zeit? Gott beruft dich und mich in seine Nachfolge. Amen.